Kapitel 7. Der Sinto und die Deutsche.
Wir treffen Maria und Berthold. Berthold lebte mit seiner Familie seit seiner Geburt im Fischerholz und ist kurz vor der Einschulung in die Schönbach-Siedlung, ein paar hundert Meter weiter südlich, in die Baracken gezogen. Sowohl unten als auch oben lebte seine Sinti-Verwandtschaft neben und mit ihm. Maria gehört zur Mehrheitsgesellschaft. Sie ist Deutsche und ist mit ihrer Familie etwas später in die Schönbach-Siedlung gezogen, auch als Grundschülerin. Warum sie in der Schönbach-Siedlung gelandet sind, weiß sie heute nicht mehr. Maria und Berthold sind schon seit 48 Jahren ein Paar, seitdem sie als Jugendliche in der Schönbachstraße 124a heranwuchsen. Eine Deutsche und ein Sinto? Schwierig am Anfang. Aber mittlerweile wird Maria von allen Sinti akzeptiert. Ihre Kinder sind waschechte Sinti. Sie spricht perfektes Romanes. Aber erstmal zu Berthold.
Ja, ich bin in Augsburg geboren. 1958 bin ich geboren. Ja, 1958, da waren meine Eltern, haben da schon gelebt im Fischerholz unten. 6, 7 Jahre war ich da unten im Fischerholz, glaube ich.
Ist von Straße eingeschult worden?
In die Schönbachstraße bin ich eingeschult worden.
Also dann waren es bestimmt vielleicht 5
Jahre, schätze ich, habe ich im Fischerholz gewohnt. Aber ich kann mich komischerweise auch fast an alles erinnern, an die Zeit. Weil auch wo wir dann hochgezogen sind, waren wir ja auch immer im Endeffekt im Fischerholz, weil da hat es ja den Fischerholz noch gegeben. Und da waren wir ja auch immer noch unten. Für uns Kinder war es der schönste Fleck, was es gegeben hat, weil da waren wir frei. Uns hat es an nichts gefehlt. Natürlich von den sanitären Anlagen und so zu sprechen, war das halt Katastrophe. Und wie viel haben da gewohnt auf dem Fischholz im Endeffekt? Ich denke mal, da waren insgesamt, ich nenne jetzt, so, ja, wie ich mich so 30 Wohnwegen, 30 große Familien. Und man muss immer rechnen, jede Familie hat 5, 6, 7 bis 10 Kinder gehabt. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie viele Kinder da waren auf diesem Platz.
Wie sah das denn genau aus, das Fischerholz?
Das war wie so ein langer Schlauch, musst du dir vorstellen. So ein ganz langer Schlauch. Wenn man von unten reingekommen ist, da hat der Oharik gelebt. Das war wie so ein kleines Haus, hat der gehabt, auch so einen kleinen Hänger. Der war Lumpensammler. Dann haben wir auch natürlich Lumpen gesammelt und haben den verkauft. Und so Kohlen zum Heizen haben sich ja unsere Eltern nicht leisten können. Und das hat da zum Beispiel Koks geheißen, das Brennmaterial. Und da hat der Berge ranfahren lassen, der hat er immer an uns verkauft. Und da haben wir Kinder dann sammeln dürfen. Und dann haben wir natürlich die größten Brocken immer raus, rein in die Eimer und ab natürlich. Und manchmal ist halt was auch unter der Hand gegangen, wo er gar nicht gesehen hat. Und da haben wir auch mit geheizt und so. Und da war, der hat da gewohnt, dann hat da ein Wohnwagen. Und dann musst du dir vorstellen, solange wie der Schlauch war, waren da Wohnwegen.
Also rechts und links?
Rechts und links. Unten ganz weit, dann, ja, da ging es weiter, waren das, sagen wir mal, jetzt kamen 10 Wohnungen. Unten kam dann auf der Seite, so rechts kam eine kleine Baracke. Hinter unseren Wohnwegen, da hat die Frau Hackel gewohnt, das war eine Deutsche, die hat so einen kleinen Garten gehabt, die war top. Und ja, und neben dem Garten hat die Clara gewohnt, war auch deutsch. Und dann am Ende zu kamen Baracken. Und das waren auch Deutsche. Das waren halt, muss ich wirklich sagen, da haben sie halt auch den Abschaum reingemacht. Muss ich sagen, wie es ist. Und dann kam der erste Brunnen, der war bei uns in der Nähe. Da oben weiter war der zweite Brunnen. Und da, wo die Baracken waren, die haben auch so einen Brunnen gehabt. Ja, und dann halt Tiere gehabt. Der andere hat ein Pferd gehabt, der andere hat Hund gehabt, Katz und Hund. Hühner. Meine Tante, die hat gehabt. Drei Hunde, ein Schaf, ein Rabe. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn die im Laden, wir haben ja vorne dann einen kleinen Laden gehabt, der hat Katis geheißen. Wenn die jetzt im Laden gegangen ist, das Bild haben wir immer dann gesehen, ihre Tasche in der Hand, dann kam erst
der Hund,
das war ein großer Hund, auf den war der Rabe gesessen, dann kam der Schaf und dann kamen die zwei anderen Hunde. So sind sie in einer Reihe gelaufen bis zum Laden immer.
Aber so frei das Leben sich für die Kinder angefühlt hat, so beschwerlich war es vermutlich für die Eltern. Die Großfamilien waren zerstört, die Nazis hatten die Sinti vor dem Krieg enteignet und es gab keine Chance, den früheren Besitz wiederzuerhalten. Die Sinti hatten schlichtweg keine Lobby. Der Völkermord an den Sinti und Roma wurde erst 1982 anerkannt, viel zu spät für Wiedergutmachungen oder Rehabilitierung. Das heißt, nach dem Krieg waren die Sinti komplett auf sich gestellt, traumatisiert durch KZ und Verfolgung und den Verlust der Verwandten. Die 10%, die überlebt hatten, waren hauptsächlich die jungen Leute, die vom Schulverbot im Dritten Reich betroffen waren und nie in die Schule gegangen sind. Das heißt, hier ist eine Generation von Analphabeten herangewachsen. Zudem war für diese ein Angestelltenverhältnis bei einem Deutschen undenkbar. Sie konnten also nur arbeiten, was sie eventuell noch von einem Onkel, der Mutter etc. gelernt hatten. Selbstständig, ohne Startkapital, von der Hand in den Mund sozusagen.
Natürlich haben unsere Eltern es schwer gehabt, weil keiner hat einen Beruf gehabt. Meine Mutter ist hausieren gegangen, zu Fuß. Dann ist er entweder in die Stadt hausieren gegangen und dann hat mein Vater, weil der hat ja auch nicht lesen und schreiben können, aber er hat es geschafft, dass er einen Viererschein gemacht hat. Und dann haben sie sich so einen VW-Bus gekauft, hat sich mein Vater dann. Meine Mutter ist dann hausieren gegangen und mein Vater ist dann mit Schrott gegangen. Und dann ab und zu haben wir auch mal mitgedürft zum Hausierenfahren. Das war die schönste Zeit. Ja, da ist meine Mutter ist dann im Dorf hausieren gegangen, Sachen verkauft und dann hat sie auch Hühner eingetauscht. Und mein Vater hat nach Schrott gefragt. Oder meistens sind wir dann auch auf den Schrottplätzen gegangen. Nicht Schrottplätzen, auf den Schuttplätzen, da hat es Schuttplatz früher gegeben. In der Zeit bei jedem Dorf einen Schuhplatz. Da sind wir immer dann hin. Und ja, da hat mein Vater uns dann suchen lassen. Wir haben den Schrott gesammelt und er ist Schwarzfischen gegangen. Und wenn er gesagt hat, Leute, wenn welche kommen, dann macht er einfach. Dann hat er gewusst, dass Leute kommen. Dann haben wir halt Kinder dann aufgepasst und Schrott gesammelt.
Wann seid ihr weg vom Fischerholz und in die Schönbachstraße eingezogen?
Warte mal, wann sind wir denn weg? 63 und dann sind wir oben in den Baracken eingezogen. Schönbachstraße, das war früher ein Russenlager. Und da sind wir dann reingekommen. Da haben wir auch Küche und zwei Zimmer gehabt. Für uns war das Luxus erstmal. Natürlich war das besser. Ich habe noch nie aus der Wand gesehen, dass da Wasser rauskommt.
Wasserhahn,
das war ja für uns war ja das Luxus. Und dann Toiletten, wo du drauf trittst und das Wasser kommt raus. Die anderen waren ja auf Deutsch, muss ja Deutsch im Plumpsklos. Und da ist ja jeder, hat er darauf gehen können. Und das war ja Luxus.
Und nun zu Maria. Was hast du für Erinnerungen?
Ja gut, als wo ich jetzt da runtergezogen bin, das Einzige, was mir halt aufgefallen ist als erstes, weil da, wo wir gewohnt haben, war halt nichts, außer Gott sei Dank, wir haben so eine Wohnung gehabt. Die einzige Wohnung war das, da wo eine Toilette in der Wohnung war. Aber auch nur die Toilette, sonst auch nichts. Sondern das war, du bist reingekommen bei uns in die Küche, dann war rechts ein Zimmer, also links ein Zimmer und dahinter war nochmal ein Zimmer. Also sowieso Durchgangszimmer immer. Das Einzige, wo nicht durchlaufen hast müssen, oder wo gleich drin warst, das war das, die Küche. Es war, ja, einfach, du bist raus, du hast den gesehen, man kann sich das so vorstellen wie am Campingplatz. Du gehst raus, der Nachbar ist schon draußen, du siehst den. Und so war das da unten. Und das war schön. Also sogar mir hat es gefallen, ich sag's ehrlich. Du bist als Kind raus, Schönbachstraße, da waren immer welche da. Es war schön.
Und was wusstest du über die Sinti?
Ich habe auch nichts von Zigeuner gewusst, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch gar nicht gewusst. Das erste Mal hat es mich gar nicht interessiert, aber du hast dir da keinen Kopf drüber gemacht. Für mich waren das genauso Kinder wie andere auch. Natürlich hat es da auch mal Reibereien gegeben, ist gar kein. Aber es gibt es bei jedem Kinder. Aber ansonsten habe ich damit keine Probleme, außer in der Schule halt. Also ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse, die andere Lehrer war, aber sie war halt eine, das war noch so eine ältere, und da war schon, die hat gehört, Schönbachstraße 124a, dann war ich schon in der letzten Reihe hinten. und natürlich nur, na, friss oder stirb's auf die Art.
Und warum war das so?
Ja, weil da Zigeuner gewohnt haben. Das war schon, ich denke mal, es ist ja, ich denke mal, das waren auch von den älteren Deutschen, die haben das ihre Kinder, geht da bloß nicht hin, da leben Zigeuner. Aber die konnten, die haben uns ja gar nicht gekannt. Auch immer bloß von Herren sagen, ein Zigeuner waren es alle.
Ja, du musst ja auch dazu sagen, es ist nicht nur einer gekommen, ein Polizeiauto, sondern es sind immer gleich mehrere gekommen. Und das war natürlich dann der Aufruhr, wenn du dahin vorbeifährst oder was. Weil da haben ja auch andere in der Siedlung, waren ein paar so vereinzelte Häuser noch, die, wenn die durchgefahren sind, die haben ja das gesehen, oh lieber Gott, Überfallkommando so auf die Art.
Und da kam ein Polizist immer, der hat Hochhuber gehaufen, der kam immer mit dem Fahrrad. Den haben die Sinti gerne gemocht, weil der hat sich, glaube ich, reingedacht in die Zigeuner. Und gerade der, der hat sich mit meinem Vater so gut verstanden, dieser Polizist. So gut, der Hochhuber.
Ja, weil der hat die Menschen noch als Mensch
gesehen. Der hat sie als Mensch gesehen.
Natürlich hat er seine Arbeit machen müssen.
Natürlich, aber wenn was war.
Je nachdem, war. Er hat, wie man im Wald reinschreit, so Hals zurück.
Ja, aber der war top. Halt, der kam immer mit dem Fahrrad. Da haben wir immer gesehen, ja, der kam immer mit dem Fahrrad. Dann hat er sich erstmal mit meinem Vater unterhalten und so und so. Dann hat er halt gesagt, es war mal was und so, aber es ist schon wieder gut und so hat er sich halt immer gut. Der hat immer seine Streife gefahren. Und den hat man auch voll akzeptiert.
Da ist er wieder, der Zigeunerbaron, der Polizeiobermeister Max Hochhuber vom 5. Revier. Alle vertrauten ihm. In Zeitungsartikeln haben wir gelesen, dass sich sogar die Kriminalpolizei an ihn wandte, wenn es etwas zu ermitteln gab. Aber es gab und gibt natürlich auch eine andere Seite. Diskriminierung, Antiziganismus. Und wie bei allen Interviews mit Sinti, kann und darf man die Nazi-Vergangenheit nicht ausklammern.
Oh, meine Eltern haben eine schwere Zeit gehabt durch den KZ-Zeit. Hat mein Vater sehr viel mitgemacht. Und er war in den schlimmsten KZ, er war in Auschwitz. Meine Mutter, die hat dann zwei Kinder drin verloren natürlich. Aber da haben die gar nicht so drüber. Als Jugendlicher habe ich das dann begriffen, weil er hat auch hier die Nummer gehabt. Die KZ-Nummer. Man hat es immer gemerkt, mein Vater, der hat, da hat er dann auch getrunken, aber nicht jetzt immer, am Freitag oder Samstag. Und da hat er sich ab und zu mal, er hat sich erlösen müssen. Aber vergessen haben sie das nie. Sie haben sich dann auch, wenn sie mal zusammen gesessen waren, immer am Tisch, da haben sie sich dann schon mal unterhalten drüber und dann hat man auch was gehört, aber dann nicht so, weil das wollten sie gar nicht uns so erzählen, was da abgeht. Man hat schon dann schon mal gehört.
Und wie war es für Maria als Deutsche, dann zu einer Familie zu gehören, die die Gräueltaten der Nazis am eigenen Leib erfahren haben?
Aber jetzt bei die Sinti richtig, den Hintergrund und alles, habe ich erst mitgekriegt, nachdem ich mit ihm zusammengekommen bin. Mit der Zeit, ja gut, das hat schon eine ganze Zeit gedauert, weil mit ihm habe ich eigentlich über sowas gar nicht gesprochen. Aber dann, nachdem wir dann die erste Wohnung zusammengenommen haben, waren wir ja noch nicht richtig verheiratet, nach die Sinti-Art schon, aber... Und ja, wo das erste Kind dann gekommen ist, ja, dann ist man immer näher mit der Schwiegermutter und mit seiner Tante und... Ja, und dann haben sie dann schon erzählt, so ein bisschen. Und wenn ich offen und ehrlich bin, am Anfang, ich habe schon sehr viel schlucken müssen und manchmal habe ich mir gedacht, du musst dich richtig schämen, deutsch zu sein. Also die Nationalität meine ich jetzt auch. Ich denke mir, das waren doch keine Menschen. Ich habe mir gedacht, das sind doch keine Menschen, das waren ja schlimmer wie Viecher. So schlimm ist ja nur ein Tier.
Doch Maria und Berthold haben gemeinsam als Familie eine Sinti-Tradition fortgeführt.
Wir sind da Geschäfte hausieren gegangen. Wir sind da hausieren gegangen, wie früher unsere Eltern.
Sie sind aufs Geschäft gefahren, auf die Reise. Im Frühling, wenn es wärmer wurde, ging es los. Der Hänger wurde gepackt und ans Auto hinten dran. Und im Herbst, mit den ersten Frostnächten, ging es dann wieder zurück nach Augsburg. 1982 das erste Mal, 2005 dann das letzte Mal. Aufs Geschäft fahren. Was bedeutet das?
Freiheit. Frei, du hast das... Ach, das war was so Schönes.
Nicht mehr heim. Wenn ich ehrlich bin, also Wohnwagen habe ich ja in dem Sinne nie erlebt. Doch in der Schönbachstraße, du hast sie gesehen, weil die Leute ja auch in den Wohnwegen noch gewohnt haben. Aber das war schön, du bist raus, du warst draußen, das war richtig Freiheit. Das einzige Nachteil war halt immer mit den Plätzen.
Ja gut, da ist es noch gegangen, wo wir die Plätze da gekriegt haben. In unserer Zeit, da waren die Leute auch anders, da du hast dich dann fast nur überall hinstellen können.
Also das erste Mal, wo wir auf die Reise gefahren sind, da war die Kleinste, also die Jüngste, die war da ein Jahr alt. Da sind wir das erste Mal auf die Reise gefahren.
Man geht Haus zu Haus, klopft. Und man sagt halt, jeder hat dann seinen Spruch auf sie, Entschuldigung, so und so, man hat dann eine Kleinigkeit zu verkaufen. So, und dann haben die Leute manchmal Interesse gehabt, was habt ihr denn? Socken, Gummi, das hat man früher gut verkaufen, Deckchen, Unterwäsche und so eine Sachen, mit sowas ist sie dann gegangen. Und ich bin dann nach Altmöbel gegangen. Es war jetzt nicht so üppig, aber man hat schön von leben können. Und man war halt draußen, man war frei, man hat sein Feuer machen können abends und man war Sinto, muss ich genau, man war nicht Sint, ich muss immer so sagen, das Wort passt mir gar nicht, ich war Zigeuner, muss ich richtig deutsch, ich war Zigeuner da draußen und das war das Herrlichste, was es gibt.